Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Geister, Gott und Ahnen. Oder vielleicht auch Ahneninnen. Das ist ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze heute zusammen mit meiner Kollegin Anuschka Dirks von der Sozialanthropologie und natürlich wie immer auch zum Glück mit Andi Gredig.
Guten Morgen.
Und wir, also Anuschka und mich, verbinden eine ganze Reihe von Themen. Wir sind beide zusammen in einem universitären Forschungsschwerpunkt, der auch ja mehrmals schon im Podcast hier Thema war, gerade jetzt mit Linda Bosshardt zur Reproduktion. Und zwar Reproduktion von Menschen. Und das andere, was uns beide interessiert, ist sozialer Wandel. Bei mir ist es ja eher Schweiz, europäische Gesellschaften und bei dir, Anuschka, ist der Schwerpunkt seit Jahrzehnten Vietnam.
Nicht nur Vietnam, ich würde sagen Südostasien, mehr allgemein.
Und wie bist du darauf gekommen?
Also ich arbeite schon jetzt, muss ich kurz nachdenken, sehr, sehr lange, fast 30 Jahre, kann das sein?
Ja.
Zu Südostasien. Ich bin gleich nach meinem Masterstudium bin ich nach Kambodscha gegangen und habe da 3 Jahre lang in Kambodscha für eine lokale Forschungsorganisation gearbeitet und da Forschung betrieben. Das war mehr angewandte Forschung für internationale Organisationen, NGOs etc.
Ich glaube, ich verbinde dich mit Vietnam, weil wir Vor- und Nachforschungsreisen von dir uns jeweils getroffen haben und das dann so ein Thema war.
Genau. Ich habe, wie gesagt, ich war erst in Kambodscha, da habe ich dann auch, ich habe da wie gesagt gearbeitet, habe dann meinen PhD dann später auch zu Kambodscha gemacht, habe nachher auch eine Zeit lang in Thailand gearbeitet, Forschung betrieben und erst danach war ich in Vietnam. Das ist jetzt seit ja mehr als 10 Jahre arbeite ich zu Vietnam Forschungsstelle.
Also auch schon eine ganze Menge an Zeit. Als ich mich jetzt vorbereitet auf den Podcast, ist mir noch mal so klar geworden, ich glaube, viele von uns, wenn sie an Vietnam denken, denken sicher an ökonomische Aspekte. An den Vietnamkrieg vermutlich. So meine Generation auch noch Stichwort Bootsflüchtlinge. Und dann, ja, so im religionswissenschaftlichen Bereich kommt man dann noch rasch auf Engaged Buddhism, zumindest wenn man sich mit westlich orientiertem Buddhismus beschäftigt und auf diesen Zen-Meister, der vor 2 Jahren gestorben ist, Thich Nhat Hanh.
Ja.
Aber ganz viel an vietnamesischer, religiöser, spiritueller Kultur ist wenig präsent hier in den Köpfen der Leute, oder? Nimmst du das anders wahr?
Hier wahrscheinlich nicht, aber sobald man nach Vietnam geht, ist es komplett anders. Dann sieht man wirklich, wie präsent das ist.
Das ist ja spannend, weil nämlich politisches Religion ein sensibles Thema.
Ja, genau.
Kann man schon sagen,
ja, genau. Es ist absolut ein sensibles Thema, das stimmt. Es war natürlich auch sicherlich eine sozialistische Zeit, wo es zur Zeit auch unterdrückt, sehr stark. Also offiziell ein atheistischen Staat. Also es war, wie gesagt, nicht die sozialistische Zeit. Schon seit der Gründung war das der Fall in der 60er Jahre schon in Nordvietnam nach der Wiedervereinigung sozusagen, 75 auch im ganzen Land. Religion wurde da gesehen als Aberglaube und einfach was in dem Weg steht für den Entwicklung des sozialistischen Staats. Es sollte basiert sein auf technologische Entwicklung, Wissenschaft etc. Das hat sich jedoch sehr stark gewandelt, sicherlich nach den Reformpolitiken 86, den sogenannten Doi Mui-Politik, wo es eine Eröffnung gegeben hat des Landes, in erster Instanz eigentlich vor allem auch in Bezug auf Wirtschaft. Also sie sind weg von dem sozialistischen Planwirtschaft hinweg zu einer, wie man da nennt, sozialistisch orientierte Marktwirtschaft. Aber damit einherging auch eine Wiederbelebung von Religion, religiöse Praktiken in mehrere Sinn.
Wenn du sagst, wenn man da hinreist, merkt man das sofort. Woran machst du das denn fest? Was kommt dir denn als erstes in den Sinn? Du kommst an in Vietnam und dann?
Ja, vielleicht muss man auch das Auge ein bisschen offen haben. Aber offensichtlich ist das natürlich bei den vielen Tempeln, Pagoden, Altäre, die es überall gibt. Das, wenn man durch die Stadt fährt, sieht man das. Es ist offensichtlich. Und gerade, wie gesagt, mit diesem Boom, mit diesem Wirtschaftsboom, mhm. damit einherging auch eine sehr starke Wiederbelebung von Religion und auch die Wiederaufbau von religiösen Städten. Die werden schöner, größer etc. gemacht. Da wurde viel mehr investiert, auch viel mehr Opfergaben, mhm. die auch überall sind. Und die, wie gesagt, wenn man auch mal an dem richtigen Tag, wenn man am ersten Tag des Mondkalenders durch mhm. die Stadt fährt, sieht man überall auch Leute, die dann diese Votivobjekte, ja. diese Papiere mhm. dann verbrennen, als Opfergaben auch für die Götter, die Geister etc.
Und wenn du jetzt die Tempel und die Pagoden ansprichst, dann kommt einem als erstes der Buddhismus in den Sinn. Aber es gibt auch daoistische und konfuzianische Tempel
genau,
in Vietnam.
Genau, genau. Also in Vietnam, da spricht man über die sogenannte Tam Sao, diese mhm. drei Religionen, drei Lehren oder Ethik, wie man es auch, das ist dieser Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus, die sehr stark vermischt ist auch. Und deswegen sage ich auch, es gibt nicht nur Pagoden mhm. für den Buddhismus, es gibt Tempeln, wo verschiedene Götter, Gottheiten, Geist und Helden verehrt werden. Und dann gibt es natürlich zu Hause immer, überall, eigentlich in jedem Haus, das kommt rein, gibt es ein Ahnenaltar.
Diese Ahnenaltäre. Mhm. Ich kenne das aus anderen asiatischen Ländern, war aber selber noch nie in Vietnam. Wahrscheinlich sehen die ja alle sehr, sehr unterschiedlich, je nach Haushalt aus.
Genau, das ist, wie ich gesagt, es gibt es in fast jedem Haushalt gibt es so einen Ahnenaltar. Mhm. Und es ist ein bisschen abhängig von wie viel Geld man hat, auch wie eine Wirtschaftslage. Aber das ist, es gibt immer ein kleiner Altar, wo es dann drei, Incense Bowls, wie mhm. sagt man das?
Die, ja, für Räucherstäbchen.
Die Räucherstäbchen, genau. Ja. Die stehen da. Da gibt es ein Foto, meistens von dem verstorbenen Großvater oder vielleicht auch gewisse andere Großmutter kann auch sein. Und dann abhängig von wie viel Geld man hat, können da noch gewisse andere Gegenstände stehen. Aber das gehört immer mhm. dazu. Und da werden fast täglich, aber nicht unbedingt täglich, aber oder wie gesagt, mhm. am ersten Tag des Mondkalenders und häufig auch noch am 15. Mhm. Tag des Mondkalenders werden dann gewisse Opfergaben, können es bei Bananen sein oder es gibt etwas Getränke und mit speziellen Festtagen gibt es noch mehr, was geopfert wird. Was? Und immer mit Weihrauch natürlich, Weihrauchstäbchen.
Und das ist jetzt nichts, was irgendwie auf dem Dorf praktiziert wird oder von Leuten, die 80 sind oder sich selber als wahnsinnig religiös bezeichnen würden. Das gehört völlig selbstverständlich auch zu einem Leben einer modernen IT-Angestellten.
Ja, absolut. Das ist Teil, also diesen Respekt für mhm. den Ahnen, für den Älteren, das gehört zum ja, zum Alltagsleben. Eigentlich allen VietnamesInnen, die ich kenne, ja.
Bedeutet das, dass dann auch Familie ganz anders verstanden wird als bei uns?
Ja, ich weiß nicht, ob es ganz anders ist. Auf jeden Fall ist es ein ganz anderes System, ein ganz anderes Verwandtschaftssystem. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, diese Ahnenverehrung, die Ehre auch für den Eltern und das Weiterführen der Linie ist ja wichtig. Es ist ein patrilineäres und ein patrilokales Verwandtschaftssystem. Mhm. Das bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einer Verwandtschaftsgruppe über die väterliche Linie definiert wird. Was nicht bedeutet, dass die mütterliche Linie überhaupt keine Rolle spielt, aber trotzdem ist es sehr wichtig. Und ein patrilokales System, das bedeutet auch, dass nach der Heirat sicherlich der älteste Sohn ist, dass diese Person mit seiner Frau dann zur Familie des Vaters dass sie da wohnen.
Und dann auch die Verantwortung hat, entsprechend wieder Kinder zu bekommen.
Genau.
Damit die Eltern, aber auch damit die Eltern und die Großeltern, Urgroßeltern sozusagen weiter rituell in irgendeiner Form, ja, ich wollte schon fast sagen, behandelt werden, aber also verehrt werden,
genau.
Das versorgt
ist, ja,
werden.
Genau, das ist deswegen ist auch so wichtig, um Nachkommen zu produzieren, ja. wenn man so sagt, und vor allem auch männliche Nachkommen, weil eigentlich ist es idealerweise ist der älteste Sohn, der mhm. diese Rituale, die immer stattfinden und sicherlich jährlich auch stattfinden, mhm. sind diese In Vietnam sage ich immer zu meinen Studierenden auch, da werden keine Geburtstage gefeiert, da werden Todestage gefeiert. Und da gibt es eine große Sache am Todestag, wo dann die ganze Familie zusammenkommt und wo dann die Opfergabe gemacht werden für diesen
Das heißt, mit dem Todestag wechselt eine Person von der empirischen Realität hin in eine andere Realität, die aber immer noch Teil der Familie ist.
Genau. Es ist sehr wichtig, dass sie Teil der Familie ist und auch einwirken kann auf das Alltagsleben der
Was
Familie.
Was heißt denn das konkret, einwirken? Hilft sie mir bei der Parkplatzsuche?
Das denke ich nicht. Aber auf jeden Fall, das vielleicht das Schauen auf die Familie, einen gewissen Schutz vielleicht, aber auch schauen, dass man sich an der Ordnung dieser Regeln hält. Und das ist ein bisschen zu stark vielleicht formuliert, aber trotzdem, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man diesen Respekt zeigt für diesen Ahnen und dass man sich auf eine gewisse Art und Weise verhält, damit dann, dass es der Familie gut geht. Letztendlich sind die auch da, um ein Schutz, aber auch für den Fortune. Wie sagt man, dass es der Familie gut geht, das Glück der Familie.
Ja, Fortune ist umfassend, also sowohl ökonomisch als auch im Hinblick auf Wellbeing. Mir fallen auch noch lauter. Ich dachte gerade an diese Parkplatzsuche, weil mir vor kurzem eine Schweizerin erzählt hat, dass sie immer wieder an ihre Großmutter denkt, wenn sie auf Parkplatzsuche ist und die Großmutter ihr hilft. Also da offensichtlich auch so eine Ahnenvorstellung ganz präsent ist. Wenn du sagst, die haben Einfluss, ist das unabhängig denn von dem Charakter? Hängt die Erwartung und die Erfahrung des Einflusses der Ahnen auf mein Familienleben oder auch mein individuelles Leben denn ab von meiner persönlichen Beziehung zu ihnen? Also erwarte ich auch von einem Großvater, den ich vielleicht in ganz negativer Erinnerung habe, dass er trotzdem die Familie schützt? Werden die sozusagen entindividualisiert als Ahnen?
Ja, einerseits schon tatsächlich, weil das...
Das ist sein Job als Ahne sozusagen.
Genau, das ist tatsächlich der Fall. Also man würde das unabhängig von persönlichen Beziehungen sehen. Andererseits ist es nicht so, dass alle genau das machen, was von denen erwartet wird. Ich meine, auch von den Nachkommen nicht. Es gibt auch Nachkommen offensichtlich, die das verwahrlosen sozusagen, auch die nicht ganz das nachkommen, was von denen erwartet wird. Es kann sein, dass ältere Söhne sich nicht darum kümmern, dass sie wegziehen. Und dann ist der zweitälteste Sohn oder vielleicht eine Tochter dafür verantwortlich. Also diese Pragmatik ist auch da.
Und die Ahnen, von denen wird erhofft und erwartet, dass sie die Familie beschützen, dass sie sie weiterentwickeln. Und von den Nachkommen wird erwartet, dass sie weitere Nachkommen für die Familie reproduzieren.
Genau, damit dann auch diese Linie weiter geführt wird. Ja.
Und das heißt, es müssen genetisch, also biologische Nachkommen sein oder gehen Adoptivkinder auch?
Adoptivkinder gingen auch, aber das gibt einen sehr starken Fokus auf genetische Nachkommenschaft.
Hat das dann Konsequenzen, also in der Gesellschaft von Vietnam?
Sicherlich, ja, das hat sehr starke Konsequenzen. Das sieht man schon darin, dass es zum Beispiel einen ganz großen Ungleichgewicht gibt bei den Geschlechter, wie sagt man das, die Geburtenrate.
Also mehr Jungen als Mädchen.
Es werden mehr Jungs. Normalerweise ist es ja so, dass es irgendwie auf 100 Mädchen werden 105 Jungs geboren. Das ist irgendwie die natürliche, das natürliche Gleichgewicht. In Vietnam sind es 113 Jungs auf 100 Mädchen. Das heißt, es gibt eine sehr starke Präferenz für Söhne bei der Geburt. Und das darf man offiziell nicht. Rechtlich ist es natürlich nicht erlaubt. Trotzdem ist es, und es ist gerade, ich glaube vor 2 Wochen oder so war es noch in den Medien in Vietnam, dass ein neuer Bericht rausgekommen ist, wo das nochmal wieder bestätigt wurde, dass das Ungleichgewicht da ist. Da geht es auch um Bevölkerungspolitik einerseits natürlich, wo sehr lange, sicherlich seit den 60er Jahren, gab es eine Bevölkerungspolitik, die darauf ausgerichtet war, um die Bevölkerung, diesen Bevölkerungswachstum zu bremsen. Es gab eine 1-2-Kind-Politik. Und dann ist die Chance natürlich möglich, dass man keine Söhne bekommt. Und das geht dann einher dann später natürlich mit diesen technologischen Möglichkeiten, die es gibt, um zu sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird und damit dann auch sehr frühzeitig Mädchen abzutreiben. Aber das heißt nicht, dass sie nur Söhne bekommen. Sie wollen eigentlich das Ideal ist natürlich beides zu bekommen. Töchter sind auch sehr wichtig. Die haben natürlich eine andere Rolle zu erfüllen.
Wenn du sagst, dass es so einen Aufschwung gab religiöser Praktiken oder spiritueller Praktiken und Vorstellungen, es gab ja jetzt nicht den wahnsinnigen Aufschwung im Hinblick auf kinderreiche Familien.
Nein, im Gegenteil. Jetzt ist es so, wie gesagt, es gab diesen 1-2-Kind-Politik und die wird jetzt weiter gehandhabt sozusagen. Ja. Es ist so, dass es ist sogar, wie gesagt, diesem Bericht, der vor kurzem rausgekommen ist, da wird auch erwähnt, dass der Fertilitätsrate ist jetzt gerade unter 2. Das heißt, diesen unter der, normalerweise braucht man 2,1, um die Bevölkerung auf dem Level zu behalten, aber jetzt sind die gerade ein bisschen unterhalb. Das heißt, man könnte das weglassen, diese 1-2-Kind-Politik, aber die meisten haben das schon sehr stark für sich vereinnahmt, weil es auch teuer ist, um Kinder zu bekommen. Wenn man die Kinder alle in die Schule schicken möchte, eine gute Zukunft wünschen möchte, dann ist es nicht mehr möglich, um diese kinderreiche Familie zu haben.
Und ist dir das mal begegnet, dass Leute dir konkret erzählt haben, dass eine Ahnin oder ein Ahne etwas Gutes für die Familie getan hat oder vielleicht auch gestraft hat, wenn nicht entsprechend der Regeln gehandelt wurde?
Nein, so direkt würde ich das nicht sagen. Nein, es ist eher, dann geht es um die Frage von Kausalität, ja. Oder? Denn es ist nicht so, dass man direkt, ach, das hat jetzt mein verstorbener Großvater uns angetan. Es ist eher so, dass man im Nachhinein, wenn einem etwas, ein Unglück passiert ist, dann kann es sein, und das sind nicht nur Ahnen. Natürlich gibt es sehr viele andere Sachen, die damit eine Rolle, kosmologische Kräfte, die auch eine Rolle spielen, wenn man sich das nicht, diesen Harmonie nicht in Betracht zieht, die als Erklärung müsste gesehen werden. Also ich habe dann etwas gemacht oder gerade nicht gemacht, und deswegen ist mir das passiert. Und das ist eher im Nachhinein, dass man die Erklärung sucht. Warum ist mir das passiert? Warum ist mir mein Motorbike gestohlen worden? Und dann denke ich, vielleicht ist, weil ich das und das damals nicht betrachtet habe, nicht gemacht habe.
Du hast jetzt immer ein bisschen von den Großeltern geredet, aber das werden ja, also Ahnen, das geht ja dann weit zurück. Hat man dann ein ganzes Personal, wo man dann auch weiß, meine Urgroßmutter oder mein Urgroßvater, ist der da auch noch präsent? Oder ist es wirklich eigentlich vor allem eine Generation, also auch noch Leute, die man gekannt hat selbst?
Es gibt natürlich diejenigen, die man gekannt hat, weil da sind die Bilder auch da, diese Fotos sind da. Aber es gibt ein Ahnenbuch, könnte man sagen, wo es gehalten wird, wo auch die Namen stehen. Und die können wirklich sehr, sehr weit zurückgehen.
Aber die hat man dann nicht mehr so präsent, dass die Einfluss nehmen jetzt direkt auf das eigene Leben so?
Ich würde eher sagen, das ist ein bisschen amorph. Wie gesagt, es geht nicht um Persönlichkeiten direkt, die Einfluss nehmen. Es geht darum, dass man einen gewissen Respekt einhalt, dass man auch gewisse Regeln des Zusammenlebens respektiert. Und dass, wenn man das nicht macht, dass das gewisse, die Idee, dass dann diese kosmologische Kräfte ihr Einfluss nehmen können aufs Leben. Das würde nicht sagen, das sind direkte Bestrafung von Großvater oder Urgroßvater.
Das heißt, die Ahnen und Ahnen sind Teil dieser kosmologischen Kräfte dann auf eine Art und Weise.
Ja. Das würde ich eigentlich so sehen. Und wie gesagt, es geht um viel mehr als nur das. Welche Arten von Kräfte, von Gottheiten Einfluss nehmen können aufs Leben? Das ist eine ganze Palette von Geister, von Gottheiten. Und es geht schon sehr weit. Also ich habe selbst über andere Sachen noch geforscht, über ein Alltagsobjekt, das als Kohle hergestellt wurde. Und Kohle ist schwarz. Und das ist sehr interessant. Das sind Kohle, was man benutzt hat, um Essen zu kochen. Das sind so kleine spezielle Kacheln. Das Interessante war, was ich dann herausgefunden habe während der Forschung, ist, dass diese nicht gekauft werden am ersten Tag des Mondkalenders. Und dann denke ich, wieso? Ein ganz normales Alltagsobjekt. Und es hat damit zu tun, mit die Assoziierung von dieses Objektes und vor allem das Material des Objektes. In dem Fall war es schwarz. Also schwarz ist Dan bedeutet schwarz, aber auch Unglück. Und das bringt man am ersten Tag des Mondkalenders nicht ins Haus. Weil dann hat man, oder dann kann es sein, dass man Unglück hat für das Ganze. Für diesen ganzen Monat. Und das umso stärker am Anfang des Neujahrs, also des vietnamesischen Neujahrs. Also deswegen sage ich, diese kosmologischen Kräfte, die sind auf verschiedene Art und Weise spielen die da mit hinein. Es ist nicht, dass man es ganz zurück erklären kann nach einer bestimmten Ahnen, der etwas gemacht hat, aber es gibt eine große Diversität an Kräften, die Einfluss nehmen können auf das Alltagsleben.
Und dieses Phänomen, dass einerseits, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, die meisten Vietnamesinnen und Vietnamesen sagen würden, sie sind eigentlich areligiös und gleichzeitig aber offensichtlich doch sehr viele rituelle, spirituelle und religiöse Traditionen mit in den Alltag reingehören. Und deshalb die Dinge nicht ganz so einfach in Kästen einzuordnen sind, wie man das vielleicht...
Genau, und da bewegt sich sehr viel auch in diese Sache. Ist gerade weil durch diesen Wirtschaftsboom gibt es mehr Geld, um zu investieren in diesen religiöse Städte und Pagoden, Tempeln etc. Es gibt auch mehr Geld für Opfergaben. Und das sieht man, wie gesagt, überall. Und das ist natürlich auch das Interessante, auch sicherlich für euch als religionswissenschaftliche sind, was ihr natürlich schon länger wisst, dass es Modernisierung nicht unbedingt zusammenhängt mit einer Abnahme der Bedeutung von Religion oder Spiritualität. Das sieht man in Vietnam sehr klar, dass das gerade eine Zunahme ist. Gleichzeitig auch gerade auch vielleicht, oder sagen dann manche auch, die dazu forschen, gerade wegen diesem Wirtschaftsboom, wo es auch sehr viel Unsicherheiten gibt, dass gleichzeitig, dass man mehr zu nicht nur Ahnen geht, aber gerade auch zu verschiedenen Gottheiten geht, um zu versuchen, einen gewissen Schutz zu bekommen.
Wieso führt eine wachsende Wirtschaft zu mehr Unsicherheit? Da würde ich erst mal denken, im Gegenteil, oder?
Aber es geht um diesen Marktwirtschaft, die gewisse Unsicherheiten mit sich mitbringt natürlich. Man kann einerseits extrem viel Geld verdienen, auch dafür ist man dankbar bei den Ahnen kann oder Gottheiten, wie auch immer. Und gleichzeitig kann man sehr viel verlieren. Und deswegen sucht man da eine gewisse Unterstützung oder einen Schutz.
Wahrscheinlich ist auch das Sozialsystem weniger ausgeprägt und es hat weniger Mechanismen einer sozialen Marktwirtschaft als jetzt hier in der Schweiz.
Genau, es ist ein extrem...
Es ist sehr, was man als neoliberal bezeichnen würde.
Es ist sehr stark zurückgeworfen auf die Familie, sozusagen auf den Haushalt, die für sich. Es kommt natürlich aus einer sozialistischen Zeit, wo die sogenannte, haben die auch die Subsidiary Spirit genannt, wo der Staat für viele Sachen verantwortlich war, wo alles auch kooperativ gemacht wurde. Und das nach 86 ist es zurückgekommen auf Familien selbst, sind Haushälter, die für sich verantwortlich wurden, in mehreren Sinnen, nicht nur das eigenen Unterhalt, was gerade zu diesem Boom eigentlich dazu geleitet hat. Das hat dazu geleitet, dass sie viel mehr machen konnten, wollten, etc., dass sehr positiv gewesen ist in dem Sinne. Aber gleichzeitig bedeutet auch, dass der Staat sich aus gewissen Sachen zurückgezogen hat oder dass eine Anzeige natürlich die Ansprüche höher geworden ist. Aber das sieht man im Bereich Bildung, Gesundheit etc., was alles viel Geld kostet.
Was passiert denn dann aber jetzt, wenn die Familien immer kleiner werden? Also du sagst, der Staat zieht sich zurück. Die Kleinfamilie wird oder die Familie wird immer mehr verantwortlich für immer weitere Bereiche des Lebens. Die Familie selber wird aber immer kleiner.
Genau. Also wie das auch in unserer Gesellschaft ist, da wird darüber gesprochen. Einerseits, denke ich, ist noch viel stärker da, dass die Familie zuständig ist. Also Opa und Oma wohnen bei einem zu Hause. Das ist ziemlich klar. Aber gleichzeitig gibt es auch mehrere Modelle für Versicherungen, wo man einzahlt und die man dann auch im Alter, im Pensionsalter, es gibt ja auch Pensionen für Staatsangestellte, aber auch jetzt vermehrt wird so ein System aufgebaut, wo es auch für andere Angestellte eine Möglichkeit geben wird, um irgendwie eine Pension zu erhalten im Alter.
Also du sagst, wenn ich dich von auch einem früheren Gespräch richtig verstanden habe, sagst du ja, es gibt einen direkten Link zwischen unserem Thema Reproduktionsmedizin und diesen kleineren Familien jetzt, oder?
Ja, diese kleinere Familien, die es gibt, aber gleichzeitig die Planbarkeit, die sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, um die Familie weiterzuführen. Wenn das nicht geht, werden Reproduktionstechnologien in Anspruch genommen. Man sieht dann wirklich einen Boom auch in diesen Fertilitätskliniken. Also das ist ein Fall, es ist auch, aber es geht auch um die Planbarkeit, gerade weil es so wichtig ist, zu schauen, was ist ein guter Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Man hat ja nicht so viele Kinder.
Also auch im kosmologischen Zusammenhang.
Also jetzt ist das Jahr des Drachens und da kann man einen Geburtenboom erwarten. Das hat zum Teil schon stattgefunden.
Das heißt, kosmologische Zusammenhänge spielen eine wichtige Rolle für das Datum der Geburt.
Genau.
Oder vielleicht auch Zeugung.
Genau. Ja. Zeugung nicht, es ist wirklich Datum der Geburt.
Ja.
Und es ist auch möglich, also das habe ich selbst nicht erforscht, aber meine Doktorandin hat das auch gesagt, man plant die Geburt. Dann schaut man wirklich, was ist ein guter Tag.
Mhm.
Und dann, dann leitet man das ein, die Geburt.
Das heißt, eigentlich moderne Reproduktionsmedizin erlaubt es,
genau,
bestimmte spirituelle, genau, kosmologische Konzepte in die Praxis umzusetzen.
Genau.
Aber macht es dann das nicht kaputt? Also ist es dann nicht so, dass das natürlich passieren müsste, dass das Kind dann, damit quasi das Glück da ist oder dass es dann eben, dass man da nicht nachhelfen darf? Also ich finde das so eine interessante Vorstellung von, es gibt so eine Macht, die irgendwie dann gut ist, wenn das an dem Tag passiert, aber ich kann schon dafür sorgen selber, dass das dann,
genau,
kommt.
Aber das ist es. Also man kann das in dem Sinne, man kann darauf antizipieren. Das kann man machen, indem man das. Das macht man in anderen Bereichen auch.
Es geht ja auch nicht um eine personale Macht, die das dann positiv oder negativ evaluiert, sondern um bestimmte Konstellationen.
Genau.
Und in die hinein möchte man ein Kind setzen,
genau,
sozusagen.
Okay.
Ja. 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 Ein Feld der Bedingungen, das man möglichst optimal erreichen,
genau,
möchte.
Ja. Vielleicht noch eine andere Sache, was auch noch interessant ist mit Vietnam, gerade mit, wenn es geht um die Frage von Reproduktion und Reproduktionstechnologien, was es macht, das hat auch sehr stark mit der Geschichte zu tun. Es gibt in der Studie von Tine Gammeltoff zum Beispiel, die zu diesen Ultraschalluntersuchungen geforscht hat und wo es eine ganz große Ängste gibt auch für genetische Defekte. Und die haben zu tun mit Agent Orange, also mit dem amerikanisch-vietnamesischen Krieg, wo Agent Orange sehr stark eingesetzt wurde, diese Dioxin, die dann auch diese Wälder zerstört haben, damit sie auch den Vormarsch von dem Vietcong irgendwie zerstören konnten. Und das hat dazu geführt, es hat zu sehr viel Fehlbildungen geführt bei Geburten, auch verschiedene Krankheiten. Und das kann man zum Teil schon durch Ultraschalluntersuchungen kann man rausfinden. Die werden sehr viel in Anspruch genommen. Also wenn es bei uns, ich weiß nicht, wie häufig macht man das, dreimal in der Schwangerschaft oder so, dann schaut mal, wie ist die Entwicklung normal. Und da kann es sein, dass sie jede zwei Wochen mal hingehen. Und wenn man in Vietnam auch in Hanoi auf der Straße fährt, dann sieht man auch überall so Bilder so von Ultraschalluntersuchen, wo man das machen kann, in so ganz kleine Kliniken.
Also das ist einfach die Erfahrung von vielen Fehlbildungen, die, obwohl jetzt, nehme ich an, Agent Orange keine Rolle mehr spielt, das kulturelle Gedächtnis so prägen, dass man sehr sensibilisiert ist auf dieses Thema.
Und die Frage ist, ob das wirklich genetisch weitergegeben wird oder
ach
nicht.
So,
die Forschungen sind ja nicht eindeutig.
Ja.
Aber wie gesagt, Vietnam finde ich ein interessantes Land, gerade um zu schauen, wie ganz unterschiedliche diese kulturelle, demografische, diese wirtschaftliche, auch juristische und historische und technologische Bedingungen irgendwie mit hineinspielen über diese reproduktiven Entscheidungen.
Ja, gut. Und mich interessieren dann eben natürlich auch diese religiös-kulturellen.
Genau.
Und das, das finde ich eben spannend, dass das ein Moment ist, sicher nicht der einzige, aber ein Moment ist, der diesen Wunsch nach Nachfahren und eben vor allem männlichen Nachfahren dann prägt. Und dass das nicht aufhört mit zunehmender Modernisierung und eben zunehmender Wirtschaftskraft, sondern eher zunimmt.
Es leitet einerseits dazu, dass man das in Anspruch nimmt, um Reproduktion mehr zu planen.
Ja.
Auch, es geht, wie gesagt, jetzt weniger um vielleicht die Quantität, also nicht mehr um die Bevölkerung zu bremsen, aber die Qualität der Bevölkerung, um das zu ermöglichen. Aber gleichzeitig kann es auch dazu leiten, dass bestehende Vorstellungen von Verwandtschaft und auch von Gender-Verhältnissen dadurch verstärkt werden.
Vielen Dank, Anushka.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert, kommentieren und weiterempfehlen. Und eben ein großer Dank an meine Kollegin Anushka Derks von heute und wie immer an Andi Gredig und die Podcast-Schmiede.